Okay. Wir kommen zu einem interessanten Vortrag über die Reformation und Reformatoren. Ich danke Stefan an dieser Stelle, dass ich hier die Möglichkeit habe, das vorbereiten zu dürfen und dass wir das ein bisschen mit gemeinsam. Ich habe das in drei Teile aufgeteilt. Einmal die Vorgeschichte, dann wegweisende Reformatoren. Und der Punkt, der dann wahrscheinlich für uns am interessantesten ist, wie sich dort die antitrinitarischen Gemeinschaften eigentlich entwickelt haben. Kommen wir zur Vorgeschichte. Ich denke, es ist immer generell wichtig zu wissen, wo steht man, wo ist man hineingeboren und wo war die Situation damals? Wie hat die Welt damals ausgesehen? Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Die Welt im 14. Jahrhundert. Eben kein fließend Wasser, keine Elektrizität, keine Post, medizinische Versorgung, vielleicht höchstens für die Fürsten und Könige, aber für die Mehrheit der Menschen war das auch nicht bezahlbar. Ein ganz großer Punkt, der dort wirkte, war, dass eben die Pest, der sogenannte Schwarze Tod, 25 Millionen Menschen vernichtet hat und damit ein Drittel der europäischen Bevölkerung gestorben ist. Es gab ca. 4000 Klöster. Und auch noch ein wichtiger Punkt ist das abendländische Schisma, wo zeitweilig drei Päpste miteinander konkurriert hatten. Wir gehen dann ins nächste Jahrhundert. Das Europa erholt sich allmählich von seinen Folgen der Pest. Die Bevölkerung wächst wieder. Es gab eine sehr hohe Kindersterblichkeit. Das muss man sich auch vor Augen führen. Das bedeutet also, dass es sehr riskant war, zu diesem Zeitpunkt Leben zu geben für die Frauen. Viele Kinder haben das erste, zweite oder bis zum 10. Lebensjahr, das haben sie einfach nicht erreicht. Die Machtstellung der Kirche wurde zunehmend geschwächt. Das hat auch damit zu tun, dass es gewisse Familien gab, unter anderem die Medicis oder die Fuggers, die dann sehr stark wurden, die profitiert hatten vom wirtschaftlichen Aufschwung. Und die Kirche musste natürlich sehen, wie sie dort weiterkommt. Und sie haben als ein Mittel gewählt, dass sie die Inquisition dann entsprechend stärken und andersgläubige, abtrünnige Atheisten dann entsprechend bestraft haben. Die Kirchenspaltung, das große abendländische Schisma, wurde dann beendet. Man darf das nicht verwechseln mit dem morgenländischen Schisma. Also das ist die Spaltung zwischen der Ostkirche und der Westkirche. Das war 1054. Da ging es darum, ob der Heilige Geist nur aus dem Vater kommt oder aus dem Vater und dem Sohn. Und das führte dann zur großen Spaltung. Ist aber nicht Thema dieses Vortrags. Es war auch mehrere Jahrhunderte vorher. Also die Kirchenspaltung, das große abendländische Schisma konnte beendet werden. Und dann kamen allmählich die Lehren von John Wycliffe und Jans Hus auf. Einfach ein neues Bewusstsein. Das heißt, wir sind so langsam aus diesem dunklen Mittelalter herausgekommen. Wie war das Glaubensleben damals? Ich weiß nicht, ob jemand von euch der Begriff apostolische Sukzession etwas sagt. Das hat etwas mit Abfolge zu tun. Es gibt Schriften bei den Kirchenvätern, recht viel. Einer der ersten war, das ist der erste Clemensbrief, wo dann gesagt wurde, eben ich habe meine Lehre von dem und ich kann mich auf dem und den berufen. Und so hatte man dann sozusagen eine Art Status. Dann konnte man sagen, da musst du vorsichtig sein, hey, der kommt von dem und von dem. Wir haben das auch heute, ich würde mal sagen, eher im pfingstlerischen Bereich, wo ich dann öfter höre, ich bin von der und der Person gesalbt worden. Meist Personen, die irgendwo sehr bekannt sind, sozusagen die Stars im pfingstlerischen Bereich, ja. Also das ist so eine Art, eine, eine, andere Form. Das heißt, das war damals sehr wichtig und da spielte es auch noch nicht so eine große Rolle, ob man Recht hatte oder Unrecht, sondern man konnte sich dann ja berufen und dann am besten noch so weit zurückgehen, dass man bis zu Petrus kam. Das war dann sozusagen dann, ja, das ist ja dann eine sehr, sehr heilige Person. In unseren Kreisen spielt das wahrscheinlich nicht so eine Rolle, aber das war damals wie so der Mantel, den man sich übergezogen hat, so, ich gehöre zu den und den. Wir kennen das auch bei Paulus, wo er auch gesagt hat, ich bin froh, dass ich eben nur diesen und jenen getauft habe, damit ihr nicht sagt, ich gehöre zu dem und gehöre zu den. Ja? Das ist, glaube ich, weniger wichtig, aber zu der Zeit gab es eben große Strömungen, die darauf sehr großen Wert legten. Dann diese Aufteilung von Papst, Bischof und Priester. Das war natürlich auch ganz wichtig, das kommt ein bisschen weiter unten, obwohl dort eben die, wenn wir auf den vorletzten Punkt gehen, die Weihe, die drei Stufen, Diakon, Priester und Bischofsweihe, dort ist es einfach wichtig, dass gewisse Sachen, auch dass die Menschen in dieser Zeit, die damals gelebt hatten, dass es einfach Personen gab, die sozusagen für diese Sakramente zuständig war. Also man wusste, diese Person ist dafür berufen und dann gehe ich zu dem und der kann mir dann ein entsprechendes Sakrament dann erteilen. Ja? Und die wichtigsten, oder ich kann sie auch gerne mal aufzählen, die sieben Klassiker, die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, das Bußsakrament, die Krankensalbung, die Weihe und die Eheschließung. Das sind die ersten drei, die Taufe und Firmung und Eucharistie. Das wird so ein bisschen als Eintritt in das Christentum gesehen. Und dafür braucht es Personen, die entsprechend autorisiert sind. Wir hatten vorhin das Herrenmahl eingenommen. Und dann gibt es dieses schwere Wort der Transsubstantiationslehre, wo eben ausgesagt wird, dass der Wein und das Brot sich dann tatsächlich materialisieren. Ja? Also das ist wirklich eine schwere Kost, damit könnte man problemlos einen Vortrag füllen, nur damit. Und dafür braucht es dann autorisierte Personen. Das bedeutet, das, was wir jetzt gemacht haben, das würden die als ungültig erklären, weil der Stefan dafür gar nicht autorisiert ist. Stefan ist nämlich kein Mitglied der katholischen Kirche und ist auch nicht als Priester geweiht. Oder habe ich da etwas verpasst?
Wahrscheinlich.
Okay. Das heißt, wir sehen aus dem Umfeld, ich meine, die meisten Menschen waren dort in der Landwirtschaft tätig. Es war alles schön aufgeteilt, die Welt war heil, man wusste, wer wofür zuständig war und entsprechend hat man sich an diese Person gewendet. Ich komme noch mal kurz zur Vorgeschichte, wie es in der Bibelentwicklung weiterging. Zwischen eben 382 und 420 erstand eine neue Übersetzung in die lateinische Volkssprache, die Vulgata, die sich im 7. und 9. Jahrhundert im westlich-katholischen Einflussgebiet allgemein durchsetzt. Das war sozusagen die gültige Bibel. Das Problem ist natürlich, das hilft euch herzlich wenig, weil dafür muss man ja Latein können. Also musstet ihr wieder zu einem Priester gehen, der euch das erklärt. Und der hat euch natürlich die offizielle Version erklärt. Und dann seid ihr damit nach Hause gegangen. In den Ostkirchen blieb es weiterhin griechisch. Und dann allmählich kommt Bewegung in die Sache. So, um 1440 bis 1450 begann Johannes Gutenberg den wegweisenden Buchdruck mit beweglichen Lettern. Wenige von euch kennen wahrscheinlich die sogenannte Mentelin-Bibel, aber das ist die erste vorlutherische deutsche Bibel und die erste gedruckte Bibel in einer Volkssprache überhaupt. Nur 10 Jahre nach der lateinischen Gutenberg-Bibel. Von denen 180 Exemplare gedruckt wurden. Dafür gab es einen Finanzier und wie ich gelesen habe, sind ungefähr 20 bis 25 Personen daran beteiligt gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie teuer das gewesen sein muss. Das heißt, da war ein gigantischer Aufwand dahinter, dass man solche Bibeln produziert. Ich meine, heute kriegt man sie ja nicht geschenkt. Heute ist es anders. Heute wird man geflutet mit Informationen, geflutet mit verschiedenen Bibelübersetzungen. Aber damals war es so gut wie unmöglich für den Pöbel, und das sind wir. Ja, wir gehören halt nicht zu den Fürsten und zu den Königen, sondern es gab eine schöne zweigeteilte Welt, die 90%, die gearbeitet haben, für die anderen 10%. Das heißt, da gab es so viele Barrieren, die es den Menschen damals so gut wie verunmöglicht machten, dass man dort an Informationen kam. Das heißt, es brauchte Geld, viel Geld. Und man kann sich vorstellen, wenn nur 180 Exemplare gedruckt wurden, wer diese Exemplare bekommen hat. Das waren sicherlich nicht irgendwelche Personen, die gesagt haben, du, ich hätte Interesse, mal das zu lesen. Das ist natürlich lächerlich. Ja? Es ist klar, an wen solche Bücher verteilt wurden. Ab dem 5. Jahrhundert riet man den Laien nicht, alle Bücher der Bibel ohne Unterschied zu lesen, sondern vor allem das Neue Testament, da das Alte Testament leichter missverstanden werden könnte. Papst Gelasius I. bezeichnete Ende des 5. Jahrhunderts das Lesen der Apokryphen als gefährlich für Christen, verbot es aber nicht. Und jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Sache, nämlich auf dem Balkan, sehe ich, habe hier einen Schreibfehler, auf dem Balkan wollten die Menschen dort, das waren auch Teile der katholischen Kirche, die wollten die Bibel oder auch die Gottesdienste dort in Altslawisch feiern, und das wurde dann vom Papst Johannes dem 8., also erstmals 880 erlaubt. Das heißt, da gab es schon, das war aber immer noch katholisch, das war trinitarisch, das war alles in Ordnung, aber es gab schon Bewegung, dass man gesagt hat, ja, das Lateinische ist gut, aber wir auf dem Balkan, wir reden Slawisch. Und dann wurde das alles in Altslawisch abgehalten. Im Kampf gegen die bibelzentrierten Massenbewegung der Katharer, das ist eine Glaubensbewegung zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert, vornehmlich in Frankreich, und den Waldesern, eine protestantische Kirche mit Verbreitung in Italien, Süddeutschland und Südamerika, ursprünglich als Gemeinschaft religiöser Laien Ende des 12. Jahrhunderts von einem Lioner Kaufmann. Also man sieht, da ist wieder Geld im Spiel, das muss auch wieder finanziert werden. Petrus Waldes in Südfrankreich gegründet, wurden die Waldeser als Heretiker durch die Inquisition verfolgt. Die hatten eigene Übersetzung auf Grundlage der Vulgata angefertigt. So, und jetzt wird die katholische Kirche langsam sauer. Ja? Denn schließlich hat sie ja das Monopol da drauf, oder? Also, wenn ich das Monopol auf etwas habe, dann habe ich natürlich kein Interesse daran, denn das ist eine Machtfrage. Der die Schrift hat, der entscheidet auch darüber. Aber man sieht das schon recht früh, die Menschen begangen, also wir müssen gar nicht zu Luther gehen. Das ist alles schon viel früher passiert. Er ist sicherlich die bekannteste Figur, aber wir sehen das schon viel früher, da Dinge am Kochen waren. 1229 unter Gregor dem 9. an der Synode von Toulouse: Wir verbieten auch den Laien den Besitz von Büchern des Alten oder des Neuen Testamentes, es sei denn, einer möchte gerne ein Psalterium oder ein Brevet für das heilige Offizium oder das Stundengebet der seligen Maria zur Andacht haben. Aber dass sie die vorgenannten Bücher in einer volkssprachlichen Besetzung besitzen dürfen, das verbieten wir aufs Gänzlichste. So, die fangen jetzt langsam an einzuschreiten, weil das Ganze hat jetzt eine Eigendynamik entwickelt. Die, die Geld hatten, und das war eben damals teuer, man musste nämlich das Ganze finanzieren, und es gab eben solche Kaufleute, die ein Interesse daran hatten, das Ganze hat jetzt eine Eigendynamik entwickelt, an der die katholische Kirche kein Interesse hatte. Und jetzt wird eben die katholische Kirche entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und eine davon haben wir hier gelesen. Da gibt es Dutzende und Aberdutzende davon. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber dass man sieht, dass hier schon sehr, sehr früh eingegriffen wurde. Papst Leo X. bestimmte am 5. Laterankonzil 1515, dass in allen Diözesen alle zu druckenden Bücher oder Schriften durch den Inquisitor, Bischof oder einen vom Bischof beauftragten Wissenschaftler sorgfältig geprüft und durch die eigenhändige Unterschrift freigegeben werden müssen. Hier passiert etwas, was wir auch zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert erlebt hatten. Wir haben es oft, dass Personen auch in Bezug der Trinität dann Kirchenväter zitieren und dann auf Schriften aus dieser Zeit verweisen. Was aber dann gerne vergessen wird, dass zwischen dem 4. und dem 6. Jahrhundert ca. 99% der Literatur aus der damaligen Zeit verbrannt wurde, und wenn sie Glück hatten, wurde es angepasst. Es wurde also manipuliert, es wurde korrigiert, und Hieronymus hat das angeordnet. Der hat gesagt, die Bücher, die nicht konform sind, werden umgeschrieben. Deswegen, wenn jemand in Bezug auf dogmatische Fragestellung euch versucht, mit kirchengeschichtlicher Literatur zu konfrontieren, dann sollte man da immer vorsichtig sein, denn man weiß nie, wer in diesem Zeitraum die Finger im Spiel hat. Wir wissen also nicht, wer dort wirklich manipuliert hat. Deswegen ist eben das Zitieren von kirchengeschichtlicher Literatur eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen. Also die haben ganz bewusst dafür gesorgt, dass auch antitrinitarische Schriften trinitarisch umgeschrieben wurden. Hier sehen wir etwas Ähnliches, dass also, die haben jetzt gemerkt, die sind jetzt nicht mehr in der Lage, das aufzuhalten. Was haben sie dann gesagt? Okay, ihr könnt schreiben, das ist ganz nett, aber, so wie wir das aus dem 4. bis 6. Jahrhundert kennen, ihr bringt das mal schön zu uns und dann werden wir uns das mal anschauen. 1516 bis 1535 veröffentlichte Erasmus von Rotterdam mehrere Ausgaben seines Novum Testamentum. Es war eine Doppelausgabe in einer neuen lateinischen Fassung und der erste Druck des griechischen Textes, der an wenigen Stellen rekonstruiert war. 1522 veröffentlichte Luther seine erste Übersetzung des Neuen Testamentes auf Grundlage des griechischen Textes von Erasmus und 1534 die gesamte Heilige Schrift. Auf dem Konzil von Trient wurde Luthers als auch Erasmus Schriften auf den Index gesetzt. Also der Konzil von Trient war ein Gegenkonzil, wo man dann versucht hat, wenn ich mich recht erinnere, wurde dort auch der Jesuitenorden gegründet. Und die haben einfach gemerkt, dass es jetzt nicht mehr ausreicht, Verbote auszusprechen. Die mussten sich wirklich besser organisieren. Und wenn man Schriften auf den Index setzt, also man sieht, dass die katholische Kirche jetzt wirklich Stellung bezieht.
Kannst du auch sagen, welche Ausgabe vom Erasmus Luther verwendet? Das ist nämlich wichtig, weil er mal auch einiges umgeschrieben hat oder umschreiben musste.
Speziell das Komma Johanneum.
Das Komma Johanneum.
Ich weiß, dass das Komma Johanneum erst in der dritten griechischen Ausgabe von Erasmus von Rotterdam eingesetzt wurde.
Und das zweite?
Das ist, in den ersten beiden hat er es nicht drin. Er hat es nicht drin, sie haben ihm gesagt, dass er es reintun soll. Er hat es aber nicht reingetan, weil er gesagt hat, er hat keine griechische Vorlage dafür. Und dann haben sie wie durch Wunderhand eine griechische Vorlage gefunden. Und dann hat er sie, ja, das sind Wunder, und dann hat er sie in seiner dritten Ausgabe hat er sie reingetan, hat aber noch später angemerkt, dass er sich nicht ganz sicher ist, wo das herkommt. Man musste natürlich in der Zeit sehr vorsichtig in seiner Wortwahl sein, weil das hatte schon entsprechende Konsequenzen. Als Strafen für Ketzerei und dazu genügte der Besitz oder das Lesen verbotener Bücher, konnte man sich beim ersten Male meist durch Abschwörung retten. Wurde dies verweigert, so gab es Leib oder Gut je nach Umständen Androhung der Verbannung und die Todesstrafe. Bei letzteren seien Männer zu enthaupten und die Köpfe auf Pfähle zu stecken, Frauen lebendig zu begraben, Rückfällige wurden verbrannt. Also man sieht, dass das Ganze langsam ernst wurde. Und dann, selbst wenn man jetzt in der Lage war, sich das zu leisten, war das natürlich schon sehr mutig. Ich meine, wir sitzen hier, wir werden nicht des Lebens bedroht. Wir sind frei. Keiner kommt in der Nacht und versucht uns unser Leben zu nehmen. Aber zu der Zeit, da musste man sehr viel Gottesfurcht haben, will ich mal sagen. Wenn man sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ich vertraue denen nicht, ich möchte das selber prüfen, wie es so schön in der Bibel heißt. Prüfet alles und behaltet das Gute. Ich habe hier noch einen Auszug. Ich will dazu nicht viel sagen, sondern dass ihr einfach nur seht, das sind alles vorlutherische Bibeln. Ihr werdet wahrscheinlich so gut wie keine von denen kennen, aber einfach nur, dass ihr es einmal gesehen habt. Die erste habe ich erwähnt, die Mentelin-Bibel, die Eckestein-Bibel, Zeiner-Bibel, Pflanzmann-Bibel und so weiter. Das ist, man sieht ja auch die Zeitachse. Das heißt, also auch vor Luther wurde sehr viel geschrieben. Einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Das war jetzt eigentlich nur der Einstieg. Das war einfach nur, dass man nur sieht, in was für einem Umfeld haben sich die Menschen damals bewegt. Oder? Dass wir einfach wissen, so, das ist meine Ausgangslage, da stehe ich, wenn ich vor 500 Jahren geboren wurde. Kommen wir zu den Reformatoren. John Wycliffe, 1330 bis 1384, ein promovierter Theologe mit vorreformatorischen Ansichten. Er verwarf Bilder, Heiligen, Reliquienverehrung, Priesterzölibat, die Transsubstantiationslehre und die Ohrenbeichte. Sein Problem ist aber, dass er eben Pantheismus lehrte. Pantheismus bedeutet, dass Gott eben überall ist. Ja? Alles ist Gott. Also er hatte da ein bisschen eine diffuse Vorstellung. Und er lehrte auch die doppelte Prädestination, die wir dann später bei Calvin wiederfinden. Was bedeutet, Gott hat von vorne vorbestimmt, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. So. Und das finden wir dann später auch bei Calvin wieder. Seine Lehren wurden schon 1381 durch die Universität und 1382 durch die Kirche verworfen. Eine Bibelübersetzung verursachte große Unruhe im Klerus. Und die dritte Synode von Oxford im Jahr 1408 setzte dort einen Schlussstrich. Und jetzt zitiere ich einen kleinen Abschnitt daraus, dass niemand künftig von sich aus irgendeinen Text der Heiligen Schrift in der englischen Sprache übersetzte oder in irgendeine andere als Buch, Schrift oder Traktat, noch dass ein solches Buch, Schrift oder Traktat gelesen werde. Wer aber dagegen handelt, er soll wie ein Heretiker und Irrlehrer bestraft werden. Also, die Übersetzung ins Englische ist auch dort nicht gut angekommen, weil das war immer noch katholisches Mutterland. Und daran hatten sich alle zu halten. Er war dort Professor und wir sehen auch von den Jahreszahlen, wir sind immer noch weit weg von Luther. Weit, weit weg. Ja? Da ist also viel früher sind schon Dinge in Bewegung gekommen. Ein weiterer bekannter Mann ist Jan Hus. Er wurde ab 1398 mit den Lehren des Oxforder Theologen John Wycliffe vertraut. Tschechische Adlige brachten eben seine Schriften nach Prag, zuerst die philosophischen, später auch die theologischen und kirchenpolitischen. Wycliffe forderte aufgrund des sittlichen Verfallserscheinungen den Klerus in England und in Böhmen auf die Abkehr der Kirche vom Besitz und weltlicher Macht. Hus war zeitweise Rektor der Karls-Universität in Prag. Hus war stark beeinflusst von den Lehren Wycliffes. In seinen Schriften sind Wycliffes Anschauungen zum Teil wörtlich wiedergegeben. Einiges hat Hus von Wycliffe auch nicht übernommen. So hielt er an der Messe der Lehre von der Transsubstantiation und der Lehre vom Fegefeuer fest, lehnte die Fürbitte der Maria und der Heiligen jedoch ab. Als er während des Konzils von Konstanz seine Lehre nicht widerrufen wollte, wir hatten es auf den vorherigen Folien, das heißt, die Kirche gibt dir zuerst die Möglichkeit zu sagen, dass es dir leid tut, dass du das so nicht gemeint hast. Die haben ihm das angeboten, er hat es abgelehnt und dafür wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und aus ihm ging die Bewegung der Hussiten hervor. So, jetzt kommt ein Bekannter. Martin Luther, war theologischer Urheber der Reformation. Als zu den Augustiner Emeriten gehörende Theologieprofessor entdeckte er Gottes Gnadenzusage im Neuen Testament wieder und orientierte sich fortan ausschließlich an Jesus Christus. Nach diesem Maßstab wollte er Fehlentwicklungen der Christentumsgeschichte in der Kirche seiner Zeit überwinden. Die vier bekannten Verse, die kennen wir, Solus Christus, also alles durch Christus, Sola Gratia, allein durch Gnade, Sola Fide, allein durch den Glauben und Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Sein Vorteil gegenüber den anderen war, dass er politische Rückendeckung hat. Auch als er nach Rom ging und als man ihm später den Prozess auch in Deutschland machen wollte. Friedrich der Weise war auf seiner Seite und hat ihm Rückendeckung gegeben. Er ist natürlich eine extrem kontroverse Figur. Über ihn könnte man wochenlang Vorträge füllen. Nur hier vier Punkte. Bei dem Bauernaufstand, da hat er auch ein Traktat darüber geschrieben, wurden 5000 Bauern getötet, die einfach unzufrieden waren. Und aus den Schriften geht hervor, dass man sie eigentlich abmetzeln soll. Ja. Was die Juden betrifft, da gibt es auch diese Schrift gegen die Juden. Und das war zum Zeitpunkt, als er schon recht alt war, eines seiner ältesten Schriften. Und als das herausgekommen ist, brannten in Deutschland die Synagogen. Ein anderer Punkt ist seine Beziehung zu den Täufern, zu denen kommen wir dann später. Am Anfang hat er noch Sympathie für sie entwickelt, aber in späterer Zeit hat er sie dann auch eine Ausgeburt des Teufels genannt, ja. Also mit der man entsprechend dann auch umgehen sollte. Von den Behinderten hat er gesagt, dass sie auch eine Ausgeburt des Teufels sind. Und eben zu den Hexen hat er sich dann auch entsprechend geäußert, dass die eigentlich auch ausgetilgt werden müssen. Also eine äußerst kontroverse Figur. Was ihm natürlich eben Aufwind gegeben hat, ist, dass er politische Verbündete hat. Johannes Calvin war ein Jurist und Reformator und begründete den Calvinismus. Im September 1541 kehrte Calvin nach Genf zurück und noch im gleichen Jahr erstand unter seiner Federführung die Genfer Kirchenordnung. Er wurde zuerst dort rausgeworfen und dann hat man ihn später geholt. Das Problem war, dass eben Calvin Jurist ist und der hat so viel für sich rausgeholt und die haben die Genfer Oberen, die haben das dann alles unterschrieben. Und Calvin, kann man sagen, hat einen theokratischen Staat in der Schweiz geschaffen, ja, auf diesem Gebiet. Viele Hugenotten sind dann auch aus Frankreich nach Genf gekommen, um dort Schutz zu suchen. Aber es war klar, dass alles so sein musste, wie Calvin es wollte. Ja. Er hat die sogenannte Institutio Christiane erschaffen, so eine Art Katechismus für die evangelische Kirche. Er hat am Anfang auch versucht, für ihn war immer wichtig, dass die Kirche einheitlich bleibt. Und dann hat er auch mit den Katholiken versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber als sie sich dann am Gegenkonzil in Trient sehr stark abgegrenzt haben gegenüber dem Protestantismus, ist er dann davon abgegangen und hat versucht, eine Einheit unter den Protestanten-Reformatoren zu erlangen. An der Verurteilung Servets war er maßgeblich beteiligt und eben er wurde wegen der Leugnung der Trinität getötet. Eben eine halbe Stunde hat sein Martyrium gedauert. Die haben extra grüne Zweige untergelegt, das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, also dass eigentlich die höchste Strafe die Verbrennung ist. Ja. Und man hat ihn verbrennt und man hat mit Absicht grüne Zweige genommen, damit seine Schmerzen möglichst groß sind. Noch kurz zu Calvin. Zu der Zeit, als er regierte, war es so, dass jeder verpflichtet war, in die Kirche zu gehen. Die Türen an den Wohnungen und Häusern mussten offen sein Man durfte sie nicht abschließen, damit er und seine Leute immer dort, oder die er die dann geschickt hat, reinschicken konnte, damit sie sehen, ob alles dem rechten Ding zugeht. Also Privatsphäre gab es nicht. Er war eigentlich nicht politisch aktiv, aber dadurch, dass natürlich sein Kirchenrecht galt, was er eben durchgesetzt hat, er ist Jurist, er ist ein sehr, sehr scharfsinniger Denker, war es so, dass ja die ganzen Stadtoberen, die waren dann auch jeden Sonntag bei ihm in der Predigt und so konnte er sie immer kontrollieren. Ja. Es war so eine Art Mullerstaat mitten im Herzen Europas. Wir bleiben weiter in der Schweiz. Hilderich Zwingli war der erste Zürcher Reformator. Aus der Zürcher und Genfer Reformation ging die reformierte Kirche hervor. Seine Theologie wurde in der zweiten Generation von Heinrich Bullinger und Johannes Calvin weitergetragen. Zwingli sah Kirche und Staat in enger Zusammenarbeit. 1525 das Glaubensbekenntnis, das er geschrieben hat, vom wahren und von der falschen Religion. Mit Luther und anderen deutschen Reformatoren war er in vielen Punkten einig, doch wesentlich radikaler. Er verwarf die leibliche Gegenwart Christi in Abendmahl. 1529 die Zürcher Bibel ist dann abgeschlossen worden. Demnach schlossen die Zürcher Theologen die komplette Neuübersetzung aus dem Griechischen und Hebräischen 5 Jahre vor Luthers Bibelübersetzung ab. Die Zürcher Bibel ist somit die älteste protestantische Übersetzung der gesamten Bibel. Also er hat es vor Luther, ich glaube, deine Frage ist dann damit beantwortet. Es ist also vor Luther, war Zwingli mit seiner Bibel fertig. Die Zürcher Bibel ist die älteste. Wir kommen zu Menno Simons. Er war ein niederländisch-friesischer Theologe. Simons war einer der führenden Vertreter der Täuferbewegung und wurde zum Namensgeber der Mennoniten. Er studierte die Schriften Luthers, Bucers und Erasmus von Rotterdam. 1536 gab er sein Priesteramt auf, heiratete und schloss sich den Täufern an. Im gesamten niederländischen norddeutschen Raum und sein umfangreiches schriftstellerisches Wirken wurde sein Einfluss auf die ganze junge Bewegung der Täufer sehr stark. Bereits früh wandte er sich von den gewaltbereiten Täufern ab. Simon stabilisierte noch die junge nordeuropäische Täuferbewegung und schuf einen Weg abseits jeder Form von Militanz und Apokalyptik, wie sie noch heute für die Täuferbewegung prägend ist. Und er hatte einen engen Kontakt zu der pazifistischen Linie der schweizerisch-süddeutschen Täufer. Wir leben die auch. Es gibt sie, sie sind sehr stark verbreitet, auch über die Sowjetunion, die wurden natürlich über den ganzen Erdball vertrieben. Man sieht viele von ihnen in Amerika, speziell dann in Pennsylvania, weil dort die Bestimmungen für die Religion sehr liberal waren. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Täufergruppen. Das ist ein bisschen ein Einstieg in den dritten Punkt. Es gibt die verschiedenen Täufergruppen einerseits der Schweizer Brüder, der süd- und mitteldeutschen Täufer, der Hutterer und der niederdeutschen Täufer. Und dann entsprechend die lehrmäßigen Schwerpunkte sind hier auch noch aufgelistet. Eben bei den Schweizer Brüdern Biblizismus, Humanismus, Askese, süd- und mitteldeutsche Täufer, Apokalyptik, Spiritualismus, evangelischer Radikalismus, die Hutterer, Biblizismus, Reformation und Wiederherstellung zur Urgemeinde, niederdeutsche Täufer, Spiritualismus, Apokalyptik, die reine Gemeinde und so weiter. Die aufzuteilen oder das so ein bisschen zu klassifizieren, ist nicht ganz so einfach. Man kann sagen, es gibt verschiedene Ausformungen der Täufer. Man muss dazu sagen, was sind jetzt die Täufer, die sogenannten Anabaptisten? Viele haben gemerkt, dass das, was sozusagen die bekannten Reformatoren Zwingli, Luther, Calvin gemacht haben, das war ein Anfang. Papst wegzubekommen und gewisse Irrlehren aufzudecken. Aber die Täufer wollten weitergehen. Die haben gesehen, dass da noch wesentlich mehr dahinter ist, dass die Reformation noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern dass sie eigentlich erst sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet haben. Das war erst der Anfang und die Täufer wollten dort weitergehen. Die haben gesagt, danke, das ist gut, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Die Gruppe der eigentlichen Täufer ist danach mit folgenden Namen verbunden. Ihr werdet nicht viele davon kennen, weil sie sind nicht so bekannt wie Breitmichel, Grebe, Hubmeier, Hutt. Dann ist es aufgeteilt in einmal die klassischen Täufer, das sind die ich eben genannt habe, dann die Spiritualisten wie Hans Denk, Sebastian Frank, Hans Denk ist vielleicht ein Begriff, dann die Schwärmer, Melchior Hoffmann, Andreas Karlstadt, Thomas Münzer ist sicherlich ein Begriff. Und hier finden wir dann die Gruppe, die für uns wahrscheinlich am interessantesten ist. Das ist sozusagen ein Zweig dieser Täuferbewegung. Das sind dann die sogenannten Antitrinitarier aus dieser radikalen Reformation. Castellio, Ochino, Servet, Socini.
War Castellio auch ein Antitrinitarier oder eher Humanist, der halt einfach nur diese Verfeindung und auch dieses Gericht gegen Servet verurteilt hat?
Castellio war Humanist und er stellte die Trinität in Frage. Der Hauptgrund der Verfolgung der Täufer war ihre grundsätzliche Haltung zur weltlichen Obrigkeit. Da die Täufer mit Verweis auf die Bergpredigt den Eid ablegten, den Eid abzulehnen, weigerten sich die meisten Täufer, die damals übliche Gehorsamseide gegenüber der Obrigkeit abzulegen. Auch die weit verbreitete Haltung der Täufer, dass wahre Christen wegen der christlichen Gewaltverzicht weder als Richter, Soldaten noch Scharfrichter tätig sein durften, ja nicht einmal irgendein öffentliches Amt ausüben durften, weil letztlich jedes öffentliche weltliche Amt mit Androhung oder dem Vollzug irgendeiner Art von Gewalt zusammenhänge, machte sie in den Augen sowohl der katholischen als auch der lutherischen und reformierten Obrigkeit verdächtig, zumindest prinzipiell dem Umsturz der herrschenden Verhältnisse anzustreben. Die Verwicklung einzelner täuferischer Theologen in den Bauernkrieg brachte so die ganze sehr uneinliche Täuferbewegung unter Generalverdacht. Dass die Täufer eher sehr friedliebend sind, das kennen wir, das wissen wir. Es gab Ausnahmen, die eben militant waren, aber die meisten Täufer wollten mit ihnen nichts zu tun haben, ebenso wie Menno Simons. Aber das, wie ihr seht, es geht hier in erster Linie darum, dass sie nicht zur Obrigkeit stehen wollten. Und dadurch sehen wir auch, der Umkehrschluss ist dann, dass die anderen eben doch mit der Obrigkeit zusammenhängen. Wir sehen es bei Luther. Wir sehen es auch bei Calvin. Das war sozusagen eine gegenseitige Befruchtung von Staat und Kirche. Und davon wollte die Täuferbewegung eigentlich gar nichts wissen. Sie wollte einfach zurück zur Urgemeinde. Und deswegen sehen wir, dass die Täuferbewegung jetzt sozusagen nicht nur den Staat als Feind hatte, sondern auch die großen Reformatoren. Kommen wir zu verschiedenen Personen aus dem antitrinitarischen Bereich. Eben Sebastian Castellio war ein französischer humanistischer Gelehrter, Philosoph und protestantischer Theologe. Als Vertreter der Glaubens- und Gewissensfreiheit gegen Johannes Calvin entwickelte er in seinen Schriften eine Theorie der religiösen und allgemeinen geistigen Toleranz. Durch die mutige Fürsprache für Servetus und andere sogenannte Ketzer, sowie wegen seiner freimütigen Bibelkritik, war Castellio Calvin so verhasst, dass Calvin ihn als Werkzeug des Satans bezeichnete. Er bezweifelte das Dogma der Trinität. Von Castellio kommt der berühmte Satz, und das ist natürlich auf Calvin bezogen, einen Menschen zu töten heißt nicht, eine Lehre zu verteidigen, sondern einen Menschen zu töten. Kommen wir nach Italien. Leo Socini war ein italienischer Humanist und unitarischer Theologe. Von ihm stammt der Sozinianismus ab. Nach einem Rechtsstudium stand er mit führenden Humanisten in Verbindung. seine Forschungen, die ihn zu Zweifeln an die Trinitätslehre führten. 1546 bis 47 war er der Vorsitzende der Collegia Vicentia, einer Vereinigung von Antitrinitariern in Italien. 1547 musste er deswegen Italien verlassen. Begünstigt durch seinen wohlhabenden Vater unternahm er Reisen nach Frankreich, England, in die Niederlande, Schweiz und nach Deutschland. In Polen war er auch. Obwohl er unter anderem in der Prädestinationslehre nicht die Ansicht der Schweizer Reformatoren teilte, reiste er mehrmals in deren Aufträge, unter anderem zweimal nach Polen. In Italien dagegen wurde sein gesamtes dortiges Vermögen durch die Inquisition beschlagnahmt. Von ihm ist nicht viel überliefert. Hier sieht man eigentlich auch, dass man eigentlich geächtet wurde. Das heißt, die haben dir sozusagen deine Lebensgrundlage entzogen. Er war vermögend, aber die Inquisition war auch in der Lage, sozusagen dich, deines gesamten Vermögens zu entledigen und dann in die Kasse der katholischen Kirche zu tun. Wir kommen jetzt... Das waren mal zwei Brüder, die ich rausgenommen habe. Jetzt noch ein paar kurze Punkte. Auch Personen, von denen ihr wahrscheinlich nicht viel gehört habt. Wenn ihr alleine schaut, wann der Peter Tschetschitzki gestorben ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, 1460. Wir sehen auch schon von der Zahl, das ist alles vor Luther gewesen. Selbst damals haben sich Personen schon mit Fragestellung der Dogma der Trinität befasst. Michael Sattler gehört zu den führenden Persönlichkeiten der ersten Täufergeneration. Er wurde öffentlich verbrannt, unter anderem wegen des Infragestellens des trinitarischen Dogmas. Jakob Kautz verteidigte die Ideen Hans Denks, der ebenfalls Antitrinitarier war, und wurde in Frankreich verbrannt. Konradin Bassen wird in Basel öffentlich enthauptet, wegen der Verweigerung des Glaubens an die Gottheit Jesu Christi. Also wir sehen, dass sie nicht sehr zimperlich waren. Und das war alles eben nicht im Iran oder in Afghanistan, sondern das war mitten im Herzen Europas. Das ist alles Basel, ist nicht weit von hier. Also ihr seht, was mehr oder weniger fast 500 Jahren passiert ist. Hans Denk hatte ich vorher noch erwähnt, ein bayerisch-schweizerischer Theologe, Antitrinitarier und Reformator innerhalb der evangelischen Täuferbewegung. Adam Pastor, der Name ist wahrscheinlich eher bekannt, war ein antitrinitarischer Täufer und eine führende Figur der norddeutschen Mennoniten im 16. Jahrhundert. Also man sieht auch, dass bei den Mennoniten es Antitrinitarier gab. Aber er wurde eben dort auch wegen seinen Überzeugungen ausgeschlossen. Das ist halt der Unterschied, wenn man von den Mennoniten ausgeschlossen wird oder wenn man von der katholischen Kirche oder auch von der reformatorischen Kirche ausgeschlossen wird. Die haben ihn einfach ausgeschlossen, der Kopf blieb drauf und die anderen hatten das dann anders gelöst. Der niederländische Wiedertäufer David Joris lehrt, dass die Trinität dazu neige, unser Wissen über Gott zu verschleiern. 3 Jahre nach seinem Tod, auch sowas wurde gemacht, das kann man gar nicht, das ist eigentlich unfassbar aus heutiger Sicht, wurde er sozusagen 3 Jahre, ihr könnt euch vorstellen, eine Leiche, die 3 Jahre irgendwo liegt. Die wurde ausgegraben, man hat ihn rausgeholt, hat seine Bücher dazu getan und hat ihn und die Bücher verbrannt. Geht es schlimmer? Geht es noch schlimmer? Ich weiß es nicht. Ich komme zu meiner letzten Folie. Das, was ich euch gesagt habe, das könnt ihr alles nachlesen. Das ist alles nichts Besonderes. Es ging eigentlich darum, einen groben Überblick zu verschaffen, dass ihr wisst, wie war die Welt damals, in was für einem Umfeld waren die Menschen damals. Die hatten kein Internet. Ich selbst komme aus der Telekommunikationsbranche. Ich wäre damals arbeitslos gewesen. Und wenn ich sehe, wie ich viele von euch kennengelernt habe, bin ich ehrlich gesagt dankbar dafür, dass wir elektronische Wege haben, um miteinander Kontakt zu haben und Kontakt zu halten. Das war damals alles nicht möglich. Das heißt, man war dann wirklich darauf angewiesen, wenn man etwas wissen wollte, man ging dann in ein Kloster oder in eine Kirche und fragte dann jemand, der ordiniert war. So, das ist heute anders. Und deswegen ist die Frage, was lernen wir jetzt daraus? Was bedeutet das? Ich hatte Calvin erwähnt und ich hatte Luther erwähnt. Was bedeutet es, wenn Glaubensansichten sich mit dem Schwert des Staates vermischen? Das sehen wir auch im Iran heute. Die sind einfach noch 500 Jahre hinterher. Da ist nicht so ein großer Unterschied, wenn man das nicht so sah. Und Calvin war so mächtig, der hätte auch problemlos den Stadtrat dort eben anschwärzen können. Und die wussten das natürlich. Die waren zwar für das Offizielle zuständig, aber letztendlich hielt er die Fäden im Hintergrund, weil die jede Woche bei ihm Platz nehmen mussten. Das sehen wir bei den Mullahs in Iran in ähnlicher Form. Das heißt, das war wirklich ein theokratisches System, was er da aufgebaut hat. Und wir sehen, was für Folgen das für Personen hatte. Ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen, was würde es bedeuten, wenn wir, die wir hier sitzen, die Bundeswehr auf unserer Seite hätten oder die Schweizer Militär. Und dann sagen wir, ach, du willst das nicht glauben. Hey, mal, weißt du eigentlich, wen ich im Rücken habe? Möchtest du die nette Variante oder soll ich das Schwert aufbieten? Das ist die Frage. Man sieht, dass das eine sehr heikle Sache ist und ich dann natürlich eher auf der Seite der Täufer bin. Und jetzt kommen wir zu Ephraims Frage. Ich wurde einmal gefragt, ich werde eigentlich jetzt mittlerweile über E-Mail selten etwas gefragt, weil als ich die Webseite aufgebaut hatte, dann kamen die Leute noch mit ihren Bibelvers und haben gesagt, ja, was ist mit dem Vers und jenem Vers? Das hat sich mittlerweile gelegt, weil eigentlich so gut wie alles erklärt ist. Aber dann hat mich einer vor kurzem gefragt, und das hat mit diesem Thema zu tun, wieso hast du das Gefühl, dass du recht hast, dass Gott einer ist? Ihr hattet doch in der Kirchengeschichte überhaupt gar keine Erweckung. Guckt ihr uns an, die trinitarischen Brüder, was wir alles erreicht haben. Und seht ihr dich an und deine Brüder. Wo seid ihr? Und was haben wir die letzten 500 Jahre gemacht? Dann habe ich ihm gesagt, da hast du recht, das stimmt. Aber du wirst mir zustimmen, dass es extrem schwierig ist, mit abgeschlagenem Kopf zu evangelisieren. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat, aber es sind 1000 namentlich erfasste Täufer. Das sind nicht alles Antitrinitarier, dass wir klar sind. Es sind Täufer. Ein Teil davon, ein Abschnitt davon sind Antitrinitarier. Die Täufer haben viele gute Ideen, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber eben, was sie eben nicht haben, und das ist der Punkt, den die Antitrinitarier haben, eben ist das größte Problem, dass das Schema Israel umgedeutet wird und dass der Vater weg ist, dass Jesus oder Jeschua an seine Stelle kommt und dann passiert etwas. Der Vater ist weg, Jeschua ist Gott, und was ist jetzt? Jetzt haben wir wieder ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das eigentlich der Mittler füllen sollte, der Messias, der jetzt zu einer Gottheit aufgestiegen ist, diese Mittlerschaft wird jetzt durch diese ordinierten Personen aufgefüllt. Priester, Personen, die jetzt quasi aus der Mitte, denn der Messias sagt, ihr seid alle Brüder, ich bin euer Meister. Und jetzt ist aus dieser Brüderschaft sind jetzt Personen in diese Mittlerschaft hochgerückt, weil hier ein Vakuum entstanden ist.
Nicht nur das, sondern auch die Maria, die auch als Mittlerin zwischen Gott, Jesus und den Menschen. Also die überbringt ja auch die Gebete und soll die verstärken und so. Also es war zusätzlich noch Maria dafür hergenommen worden.
Früher. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, würde, hätte damals das Schwert nicht gesiegt, sondern die Wahrheit und der Geist, dann würde es sicherlich heute anders aussehen. Es würde sicherlich anders aussehen. Aber es ist natürlich klar, dass man auf die Köpfe von Bewegung zugeht, dass man sie vernichtet. Und was noch viel wichtiger ist, als den Menschen zu vernichten, was viel wichtiger ist, ihre Ideen zu vernichten. Das ist wesentlich wichtiger. Darum geht es. Und wie haben sie das gemacht? Indem sie ihre Schriften eben, wie wir es gesehen haben, ausbuddeln der Leiche, die Leiche und die Bücher verbrennen. Man verbrennt den Urheber und man verbrennt seine Ideen. Das ist das. Und das ist eigentlich die Antwort, weshalb wir wenige sind und weshalb sie viel sind. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Und ich hoffe, wir werden nie in eine Situation kommen, wo zu sagen, der Staat auf unserer Seite ist. Da muss man sich sauber abgrenzen und nicht hoffen, wir wollen jetzt viel sein und dass man dann einem geistigen Pragmatismus verfällt, was Luther und sicherlich andere auch getan haben und haben eigentlich gedacht, ich habe es doch eigentlich nur gut gemacht und wir haben euch eigentlich nur aus Liebe getötet. Oder? Ja? Bomben für den Frieden, oder? So. Das halte ich für sehr gefährlich, da muss man sich sauber abgrenzen. Und das ist auch, und das ist eigentlich auch der Punkt, dass die Evangelisation dann für uns auch also verunmöglicht wurde, weil durch diese Ächtung, die unsere Brüder vor 500, vor 400, vor 300, vor 200 Jahren erfahren haben, dass die dazu geführt hat, dass die Leute verunsichert waren, was ich irgendwo auch verstehe. Ich meine, man muss sich in der Thematik schon ein wenig auskennen, um sich dann hinzustellen und sagen, ihr seid zwar die Mehrheit, aber ihr seid trotzdem falsch. Also die Mehrheit hat nicht immer recht.
Vor allem hatten die ja auch keinen Backup aus den normalen Leuten. Die konnten die Bibel nicht lesen. Die mussten glauben im Grunde, was, oder zumindest viele konnten sich nicht leisten, die Bibel zu lesen.
Das ist gar nicht schön.
Und sind es ja 100 Darbsübersetzungen, aber die waren ja sehr teuer. Das heißt, selbst aus dem Volk, aus dem normalen Volk, gab es ja gar niemanden, der sie lesen wollte, konnte. Ja.
Die Verfolgung führte auch zu gewissen Nebeneffekten. Das sehen wir ganz exemplarisch am Fall von Calvin und Servetus. Als nämlich Servetus getötet wurde, hat das einen riesen Aufschrei in Europa gegeben. Einen riesen Aufschrei unter den Menschen. Vor allem unter den Denkern, die gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass jemand für eine dogmatische Fragestellung, die noch nicht mal in der Bibel steht, so bestialisch getötet wird. Calvin hat dann im Nachhinein versucht, eine biblische Begründung im Alten Testament, vor allem bei Mose, zu finden, um das irgendwie biblisch zu rechtfertigen. Das ist natürlich auch wieder eine Form von Pragmatismus. Ich töte dich erstmal und dann schaue ich mal nach, ob das überhaupt rechtens war. Gerade aus Sicht eines Juristen ist es äußerst fraglich. Aber gut, er hatte seine Gründe. Und das führte eigentlich zu einem unangenehmen Nebeneffekt, dass sich eigentlich eine Strömung entwickelte, der Humanismus, der mit Gott dann gar nichts mehr zu tun haben wollte. Und man hat dann nämlich gemerkt, dass also nicht nur die Katholiken, sondern sogar die Protestanten noch bestialischer sein können und dass sie auch ihre Form von Inquisition hatten. Und das hat dann sicherlich viele Menschen verschreckt, auch Denker, die gesagt haben, also hier stimmt ja alles nicht, hier ist ja alles im Argen. Und daran sieht man, also wie reagiert wird. Der Buchdruck entsteht, die andere Seite reagiert. Die Reformation kommt auf und dann gibt es sozusagen die Töchter und Söhne der Reformation, sozusagen die Täufer, was wiederum den stört. Die sagen, nein, wir wollen das nicht. Und Luther hat sich auch daran gestört. Er sagt, nein, es ist so, wie ich das sage und Punkt. So. Und wenn euch das nicht gefällt, dann hole ich meine Garde. Und das haben Leute von außen betrachtet, die haben sich das angesehen, die haben das analysiert und haben gedacht, was ist hier los? Was hat das mit christlicher Nächstenliebe zu tun? Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr seid in einer Diskussion, in einer Kirche oder zu Hause oder sonst wie und jemand ist theologisch in einem Punkt nicht eurer Meinung und ihr schneidet ihm die Kehle durch. Und dann sagt ihr, ja, das war im Namen Jesu Christi.
Also ich glaube, das war damals nur relativ üblich im Mittelalter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Menschen so stark abgestoßen hat, weil davor die Leute kannten die auch nichts anderes. Ja? Die Leute wurden immer verfolgt, die anders geglaubt haben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Menschen so sehr gewundert haben. Vielleicht gab es da einen gewissen, wie sagt man, Peak oder Höhepunkt an Verfolgung, das war dann schon extrem, aber von der Tendenz und dem Prinzip glaube ich nicht, dass das großartig was anderes war.
Das ist richtig. Was dort vor 500 Jahren einfach passiert ist, was das Ganze wirklich eine Eigendynamik entwickelt hat, war der Buchdruck. Und der führte zu einer Demokratisierung der Bibellese. Einerseits dadurch, dass Bücher endlich in die Muttersprachen übersetzt wurden und zweitens, dass die Bibeln immer billiger wurden. Ich habe irgendwo mal eine Zahl gehört, dass zu der Zeit eine Bibel ein Jahresgehalt gekostet hat. Jetzt kannst du dir ausrechnen, was du pro Jahr verdienst. Und wenn du dann noch eine Familie hast und hast Kinder, die wollen zu Hause was essen, dann überlegst du dir dann schon, ob du das Geld in ein Buch investierst. Heute ist das anders, ja. Aber eben deswegen sage ich, es ist wichtig, das aus dieser historischen Perspektive zu betrachten. Heute ist es anders. Wir haben quasi wieder eben durch diese digitale Revolution, bist du jetzt in der Lage, Millionen und Abermillionen von Menschen anzusprechen und diese Bücher quasi gratis in Form von elektronischen Medien als PDF, Word zu publizieren, zu verteilen und so viele Menschen in der ganzen Welt zu erreichen. Das war vorher gar nicht möglich. Das war vorher alles nicht möglich, wenn es vor allem nicht erlaubt war. Das heißt, die Barrieren, die wir damals hatten, waren gigantisch. Die eigenen, und da gab es erstmal die eigenen Barrieren, und da gab es noch die äußerlichen Barrieren. Dass nämlich es viele gab, die gar kein Interesse daran hatten. Wenn ich etwas publiziere, dann können sie sich darüber ärgern, aber sie können es nicht verhindern. Das war damals anders. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das versteht. Wo waren die Menschen? Welche Personen sind bekannt? Welches sind die, die sich ein bisschen im Hintergrund hielten? Was für Strömung gab es in der baptistischen, anabaptistischen Bewegung? Und dass einer dieser Strömungen der Antitrinitarismus war. Und weshalb wir wenige sind und sie viel. Das ist alles logisch erklärbar. Da muss man nicht irgendwie mit Geist und Erweckung und sonst was kommen. Wenn du ein Schwert an der Kehle hast, wird's dunkel. Das ist ganz einfach. Damit schließe ich den Vortrag.